Der Medizintalk auf der Bayernwelle an diesem Donnerstagabend. Freut mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Christoph Grabner. Einen schönen Abend. Heute dreht sich alles um die Palliativmedizin und das Netzwerkhospiz. Zwei Themen, die zum einen mal getrennt werden müssen, da es sich um zwei Einrichtungen handelt, die eigenständig sind. Zwei Themen allerdings auch, die unweigerlich miteinander verknüpft sind, da es mittlerweile ein Netzwerk gibt, das beide eng miteinander verbindet. Meine Gäste heute sind der ehemalige Landtagspräsident und jetzige Vorsitzende des Netzwerks Hospiz Alois Glück, der Palliativmediziner Dr. Christian Stöberl, die Brückenschwester Angelika Vollwatzny und der Vorstand der Kliniken Südostbayern AG Stefan Nowak. Gleich zu Beginn wollen wir erstmal klären, um was es sich bei der Palliativmedizin überhaupt genau handelt. Dr. Christian Stöberl, momentan gibt es ja in den Kliniken Traunstein und Bad Reichenhall entsprechende Stationen. Was muss man sich denn generell unter der Palliativmedizin vorstellen?
Palliativmedizin ist eine Sparte in der Medizin, die den Menschen sozusagen als Individuum sieht und den Menschen ganzheitlich betrachtet. Wenn man es ein bisschen abgrenzen möchte von der kurativen Medizin, wie die anderen Disziplinen sozusagen subsumiert werden können, kann man sagen, wenn man die Frage stellt, was können wir für den Menschen tun? Ja, das charakterisiert so ein bisschen die Palliativmedizin. In der anderen Medizin, ich sage jetzt andere Medizin, ist die Frage vielleicht so zu formulieren, was können wir gegen die Erkrankung tun? Ja, um das als Gegensatz herausstellen zu können.
Jetzt wissen natürlich viele mit dem Begriff Palliativmedizin gar nichts anzufangen. Welche Patienten behandeln Sie denn in der Palliativmedizin?
Wir behandeln Patienten mit einer schweren Erkrankung. Dazu gehören neurologische Erkrankungen, onkologische Erkrankungen, Patienten, die am Ende eines Leidensweges stehen von einer Herzerkrankung, Nierenerkrankung etc., wo wir uns rein um die Lebensqualität kümmern, wo wir sozusagen akzeptieren, dass die Erkrankung ja weitestgehend nicht beeinflussbar ist und uns rein um die Lebensqualität bemühen.
Heißt also wirklich schwerkranke Menschen, mit denen Sie täglich zu tun haben. Was unterscheidet jetzt die Medizin was unterscheidet denn jetzt die Palliativmedizin von der, ich sage jetzt mal, lebensverlängernden Medizin?
Dass wir versuchen, hier durch einen ganzheitlichen Ansatz eben den Patienten als Partner zu sehen, um mit ihm zusammen und mit seinem Netzwerk, ja, seinen Angehörigen, seiner Familie, wirklich rauszubekommen, wie wir den Patienten und seine Familie eben bestmöglich unterstützen können in der Begrenztheit dieser Krankheitssituation.
Sie haben jetzt den ganzheitlichen Ansatz erwähnt. Wie muss man sich das vorstellen? Wie läuft das ab?
Das geht im Prinzip darum, dass wir durch verschiedene Professionen schauen, wie wir dem Patienten am besten helfen können. Dazu gehört natürlich die Symptomkontrolle, sprich Kontrolle von Schmerzen, Luftnot, Übelkeit, Angst. Einfach mal die körperlichen Beschwerden, aber dann auch versuchen mit anderen Partnern im Team den Patienten bestmöglich zu unterstützen. Dazu gehört die Seelsorge, dazu gehört zum Beispiel Musiktherapie, kreative Psychoonkologie, dazu gehören die ehrenamtlichen Hospizbegleiter, dazu gehört ein Sammelsurium an Unterstützungsmöglichkeiten eben für den Patienten und sein engstes Umfeld.
Sie sind ja Palliativmediziner. Was war für Sie damals der Grund zu sagen, ich will in diese Richtung gehen, das ist etwas, wo ich für mich Erfüllung sehe oder wie auch immer?
Das kommt aus meiner Überzeugung heraus, dass in den letzten Jahren, sagen wir mal, die Medizin eine Entwicklung gemacht hat, wo man den Menschen, ich sage es jetzt bewusst salopp, zerflettert hat in verschiedene Organsysteme und auch die einzelnen Disziplinen sich sozusagen auf ihre eigenen oder auf ihr Erkrankungs- oder auf ihr Organsystem konzentrieren, aber möglicherweise dabei vergessen, dass es eben um dieses Organsystem herum einen Menschen gibt, dem man möglicherweise nicht gerecht wird, indem man zum Beispiel die Organfunktion um ein paar Prozentpunkte verbessert, aber schlussendlich der Benefit, ja, so wie wir das auch nennen können, für den Patienten nicht ersichtlich ist.
Kann man trotzdem vorstellen, nach einem langen 10-Stunden, 12-Stunden Arbeitstag, wo man den ganzen Tag mit Schwerkranken gearbeitet hat, ist es vermutlich nicht einfach, nach der Arbeit einfach abzuschalten, oder?
Man nimmt schon einiges mit nach Hause, wobei man schon versucht, auch wirklich vieles sozusagen in der Klinik zu lassen. Der große Vorteil ist, dass man eben nie alleine gelassen ist, dass man Entscheidungen im Team bespricht, dass man regelmäßige Supervisionen hat, wo man einfach auch nochmal über seine Ängste und Erfahrungen auch berichten kann und schlussendlich nie wirklich mit diesen Problemfällen alleine gelassen ist.
Jetzt haben wir einiges schon über die Palliativmedizin erfahren. Ein weiteres Thema in dieser Stunde ist ja auch das Thema Hospiz, das Netzwerk Hospiz. Da werden wir dann später noch ausführlich drauf kommen. Generell aber mal die Frage, was ist denn der Unterschied oder gibt es einen Unterschied zwischen Palliativmedizin und Hospiz?
Ein Unterschied liegt darin, dass die Palliativmedizin sozusagen ihre Wurzel im, ja, das ist eine Krankenhausbehandlung und auch entsprechend als Krankenhausbehandlung finanziert. Die Hospizbewegung hat ihren Ursprung eigentlich im Ehrenamt. Ja, die ehrenamtlichen Hospizbegleiter, die speziell ausgebildet sind, begleiten eben Patienten zu Hause, aber auch eben in einem Hospiz. Und Hospiz ist ja sozusagen dann für viele eine, ja, Möglichkeit, bis zu ihrem Tode dort auch gepflegt zu werden. Und das ist wiederum, normalerweise werden da eben dann die Hausärzte weiter, sind medizinisch für sie, für die Patienten dort verantwortlich. Und die Patienten versterben dann eigentlich alle im Hospiz. Das ist eine pflegerische Betreuung mit hausärztlicher Unterstützung und ist auch eine Mischfinanzierung zwischen Kranken- und Pflegekasse.
Jetzt ist es ja auch so, Sie sind hauptamtlich in der Palliativstation zuständig, arbeiten hier, verdienen sich Ihr Geld, damit sage ich jetzt mal ganz salopp, sind aber auch ehrenamtlich in der Hospizbewegung engagiert. Wie muss man sich das vorstellen?
Ich kann ein bisschen ausholen. Wir haben ja im Krankenhaus Bad Reichenhall seit gut 6 Jahren eine Palliativstation. Und was wir bis dato nicht hatten, ist sozusagen die Möglichkeit, schwerstkranke und sterbende Patienten auch zu Hause mit speziell geschultem Personal in Zusammenarbeit mit dem Hausarzt betreuen zu können. Das haben wir jetzt seit einigen Monaten die Möglichkeit, eben unter der Federführung des Netzwerkes Hospiz. Im Berchtesgadener Land können wir eben jetzt diese, haben wir die Möglichkeit, durch die Brückenschwestern auch schwerstkranke und Sterbende besser zu Hause versorgen zu können. Und da sind wir jetzt gerade dabei, eben diese Versorgung weiter auszubauen. Wir informieren die Hausärzte entsprechend. Wir halten Vorträge über unser Ansinnen. Und wir haben jetzt auch schon 2 Basiskurse Palliativmedizin angeboten, wo sich insgesamt 50 Hausärzte aus beiden Landkreisen Traunstein, BGL palliativmedizinisch weitergebildet haben.
Heißt also, momentan ist man so dabei, im Berchtesgadener Land, im Bereich Bad Reichenhall, eben diese Brückenschwestern aufzubauen und eben die Hospizbewegung zu erweitern.
Es geht, wie gesagt, darum, dass man die Patienten auch medizinisch, ja, durch speziell geschulte Pflegekräfte, nämlich die Brückenschwestern, auch zu Hause medizinisch weiter begleitet, die durchaus eine Beratungsfunktion auch für Hausärzte übernehmen können.
Und genau diese Brückenschwestern wollen wir Ihnen jetzt vorstellen. Bei mir ist Schwester Angelika Vollwatzny. Sie sind ja zum einen mal Stationsleiterin der palliativmedizinischen Abteilung am Klinikum Traunstein. Zum anderen sind Sie auch beim Netzwerk Hospiz als Brückenschwester tätig. Vielleicht können Sie ganz kurz mal erklären, was machen Sie zum einen in der Palliativstation, zum anderen im Netzwerk Hospiz?
Ja, ich bin, wie gesagt, Krankenschwester, bin die Stationsleitung hier auf der Palliativstation, eben im klinischen Bereich. Und draußen arbeite ich von Anfang an seit Bestehen des Netzwerks Hospiz als Brückenschwester für die Versorgung zu Hause dieser schwerst erkrankten Patienten.
Jetzt ist eben schon das ein oder andere Mal dieser Begriff Brückenschwester gefallen. Was ich jetzt weiß, 2006 sind die Brückenschwestern gegründet worden, ins Leben gerufen worden. Was macht ihr genau? Was ist eure Aufgabe?
Also wir sind, wie gesagt, Krankenschwestern, kommen viel aus der Intensivmedizin oder aus der Onkologie. Wir haben eine Zusatzausbildung in Palliativcare gemacht und wir gehen eben raus zu den Patienten. Ich kann vielleicht kurz einfach erklären, wie so der Weg ist. Kontaktiert werden wir entweder von der Klinik, die einen Patienten für uns haben, oder von den Hausärzten, von Heimen, von den Hospiz, von der Hospizinitiative, aber auch von Angehörigen oder von den Patienten selber. Wir machen es dann so, wir gehen dann zu den Patienten, führen ein Aufnahmegespräch, um zu sehen, was braucht der Patient von uns, was sind für Wünsche da, wie ist die Erkrankung, was braucht er überhaupt. Danach gehen wir zum Hausarzt, denn das ist für uns ein ganz wichtiger Part. Ohne den Hausarzt sind wir handlungsunfähig, weil als Krankenschwester kann ich draußen keine Medikamente verordnen. Diese muss ich mir vom Hausarzt verordnen lassen. Wir gehen dann zum Hausarzt und lassen eben ganz individuell für jeden Patienten einen Notfallplan erstellen. Das heißt, auf diesen Notfallplan steht drauf, was können für Symptome in der weiteren Erkrankung auftreten und was dürfen wir dann für Medikamente verordnen. Der Arzt verschreibt uns dann diese Medikamente und so sind wir handlungsfähig. Denn ein ganz toller Dienst ist, was dem Patienten und den Angehörigen eine ganz große Sicherheit gibt, ist, dass wir eine rund um die Uhr Erreichbarkeit haben. Und so ist gerade, wenn jetzt am Wochenende in der Nacht der Hausarzt nicht erreichbar ist, können die Angehörigen bei uns anrufen und wir kommen. Es ist so, unsere Aufgabe besteht in regelmäßigen Besuchen, die mehr oder weniger häufig sind, je nach Zustand des Patienten, von mehrmals täglich bis 14-tägig oder erstmal nur telefonischer Kontakt und wir schauen, wie geht's dem Patienten. Hat sich was an den Symptomen verändert? Der Dr. Stöberl hat ja zuerst schon mal gesagt, was sind das für Symptome? Das sind Schmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Ängste. Aber was auch manchmal schwierig ist zu Hause, auch eine Überforderung der Angehörigen, wo sich dadurch auch der Zustand des Patienten verändern kann. Da schauen wir auch, braucht es vielleicht jetzt Hospizbegleiter, die Zeit für den Patienten haben, die auch mal die Angehörigen entlasten, dass die Angehörigen mal wieder einkaufen gehen können, zum Kaffee trinken gehen. Denn viele Angehörige, wenn sie so einen Schwerstkranken zu Hause zum Pflegen haben, setzen sich selbst oft so unter Druck, trauen sich gar nicht mehr wegzugehen. Dann schauen wir noch, was ist im Pflegedienst schon drin oder braucht es neue Hilfsmittel? Also im Grunde ist es wie ja, eben das Ganzheitliche. Was braucht der Patient, dass es ihm gut geht? Denn unsere Aufgabe ist ja, das nicht wieder heilen können, sondern Symptome lindern und den Patienten so zu versorgen, dass er Lebensqualität gewinnt. Und Lebensqualität bedeutet für jeden was anderes.
Das war jetzt sehr umfangreich, wenn man so hört, was Sie alles für Aufgaben eigentlich haben. Wir haben jetzt eben auch vorhin schon gehört, ihr bekommt eine spezielle Ausbildung auch, oder?
Ja, das ist die Palliativ-Care-Ausbildung, das sind 160 Stunden und da ist halt viel, ja, ich sag Unterricht eben Symptome. Gerade dieses Schmerzbereich umfasst sehr viel. Dann ist viel Kommunikation, dann auch Spiritualität. Das sind so diese großen Schwerpunkte in der palliativen Ausbildung. Denn Kommunikation, das ist einfach ganz wichtig. Und was halt auch ist im palliativen Bereich, Patienten, die wir versorgen, die müssen und die Angehörigen müssen über ihre Erkrankung aufgeklärt sein. Also die müssen wissen, dass sie eine zum Tode führende Erkrankung haben mit einer begrenzten Lebenserwartung, weil wir offen und ehrlich mit dem Patienten reden. Also da wird jetzt nicht hintenrum geredet, das ist ein wichtiges Kriterium für die Aufnahme in der Palliativbetreuung.
Sie haben vorhin gesagt, wie wichtig es auch ist, dass man gut mit den Hausärzten zusammenarbeitet. Wie ist denn da die Zusammenarbeit mit den heimischen Hausärzten?
Mittlerweile sehr gut. Es war am Anfang Hausärzte, aber auch so Pflegedienste, wie es hieß, dass eben Brückenschwestern nun, ja, dass dieses Netzwerk Hospiz mit Brückenschwestern gegründet worden sind, die haben natürlich erstmal Angst gehabt. Was ist das? Die Pflegedienste hatten Angst, wird uns was weggenommen. Aber mittlerweile eben auch mit guter Kommunikation. Aber mittlerweile auch mit guter Kommunikation, immer wieder in Gesprächen, durch Fortbildungen, Qualitätszirkel, der alle Vierteljahre hier im Landkreis stattfindet, durch mittlerweile Fortbildung der niedergelassenen Ärzte in Palliativkursen, ist eine sehr gute Zusammenarbeit entstanden. Die Hausärzte merken auch, sie werden entlastet und es macht mittlerweile viel Freude in der Zusammenarbeit. Aber es hat gedauert.
Wir haben uns ja vorhin auch schon mal ganz kurz unterhalten, wo ich eben auch so meine persönlichen Bedenken so ein bisschen mit eingebracht habe. Für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, wäre es nichts. Ich könnte nicht mit Schwerkranken arbeiten. Was war für Sie der Grund zu sagen, ich will diesen Beruf machen? Für mich wäre es wichtig, da zu helfen, sage ich jetzt mal.
Also so in die Palliativ oder mit Palliativ konfrontiert bin ich, das war 97, da ist mein Vater an einer Krebserkrankung verstorben, den ich mit begleitet habe. Und damals hat man noch nicht von Palliativ so geredet, aber jetzt im Nachhinein, der durfte sehr palliativ versterben. Er ist damals in der Klinik gestorben und man hat uns aber die Begleitung trotzdem ermöglicht. Und ich habe jahrelang auf einer operativen Intensivstation gearbeitet und ich habe die Hightech-Medizin erlebt, aber wir hatten auch Begleitungen. Und für mich war klar, dass ich nicht bis zu meiner Berentung auf der Intensivstation arbeiten möchte und habe mir überlegt, was mache ich. Und dieses Palliative durch die Begleitung meines Vaters war immer in meinem Kopf und ich konnte es verwirklichen. Ich konnte hier eben die Palliativstation mit aufbauen und eben 2006 schon erste Eindrücke durch das Netzwerk Hospiz gewinnen.
Man merkt jetzt bei Ihren Worten, dass Sie den Beruf wirklich gerne machen, beziehungsweise auch als Brückenschwester gerne arbeiten. Trotz alledem kann ich mir vorstellen, ist es nicht immer einfach, oder?
Wenn ich im Palliativ- oder Hospizbereich arbeite, muss mir klar sein, dass ich andere Ansatzpunkte habe. Wie ich vorher schon gesagt habe, wir können die Patienten nicht mehr heilen. Ich muss mir vorher Gedanken machen, dass ich mit sehr viel Tod und Sterben umgehen muss. Und meine Aufgabe ist eben, mit beizutragen, dass der Patient noch Lebensqualität hat. Und wenn mir das klar ist und ich das schaffe, dann geht das auch gut und dann kann ich auch Freude dran haben, wenn ich sehe, der Patient hat noch Lebensqualität. Was auch schön ist in diesem Bereich eben, dass wir in einem Team arbeiten und das Team ist was ganz Wichtiges, dass wenn schwierige Begleitungen sind, wir unter uns Kollegen uns schon austauschen. Wir haben zusätzliche Supervisionen. Und ganz wichtig ist natürlich, dass man einen privaten Ausgleich hat, wie Sport oder Familie, diese Dinge.
Seit 2006 sind Sie jetzt Brückenschwester. Wir haben schon gehört, Sie haben das Netzwerk Hospiz mit aufgebaut, haben die Brückenschwestern mehr oder weniger mit ins Leben gerufen. Welche Erfahrungen haben Sie in diesen vergangenen 4, 5 Jahren gemacht? Kann man vorstellen, da ist ja mit Sicherheit einiges passiert. Da hat sich wahrscheinlich auch einiges geändert, oder?
Ja, natürlich. Es war ja so am Anfang, wir sind ja losgezogen. Wir wussten überhaupt nicht, was sind jetzt genau unsere Aufgaben. Wir hatten nichts. Wir haben ein Köfferchen gehabt. Und mittlerweile, so die neuen Brückenschwestern, die kommen, die werden ganz anders eingearbeitet. Wir haben dann wieder viel umgestellt. Wir wussten ja auch nicht, wie schaut unsere Arbeit aus. Also wir müssen, es wird immer mehr. Wir brauchen immer mehr Brückenschwestern. Wo wir einfach noch ein bisschen Probleme haben, wirklich Brückenschwestern zu gewinnen. Ich weiß nicht, an was es liegt, ob noch eine Scheu ist vor diesem Thema bei Krankenschwestern. Und das ist eigentlich so, was mir ein bisschen Probleme macht. Ansonsten wird es von draußen gut angenommen. Die Patienten sind sehr froh, weil es ihnen einfach eine Sicherheit gibt. Es läuft gut.
Dankeschön. Erst einmal Schwester Angelika Volwatzny. Sie ist die Stationsleiterin der Palliativstation am Klinikum Traunstein und Brückenschwester beim Netzwerk Hospiz. Danke natürlich auch an den Palliativmediziner Dr. Christian Stöberl. Gleich unterhalten wir uns mit dem ehemaligen Landtagspräsidenten Alois Glück. Er ist seit knapp 6 Jahren Vorsitzender des Netzwerks Hospiz. Von ihm wollen wir dann auch wissen, wieso er sich seit Jahren so sehr für die Hospizbewegung einsetzt. Das Thema heute im Medizintalk auf der Bayernwelle, die Palliativmedizin an den Kliniken in Traunstein und Bad Reichenhall sowie das Netzwerk Hospiz. In der vergangenen halben Stunde haben wir ja einiges über die Palliativmedizin erfahren, aber auch über die sogenannten Brückenschwestern. Jetzt wollen wir uns auf das Netzwerk Hospiz konzentrieren. Bei mir ist der ehemalige Landtagspräsident und jetzige Vorsitzende des Netzwerks Hospiz, Alois Glück. Seit 2005 gibt es das Netzwerk. Sie sind ja von Anfang an als Vorsitzender mit dabei. Vielleicht können Sie mal ganz kurz erklären, was ist denn das Netzwerk Hospiz überhaupt?
Im Netzwerk Hospiz haben wir gewissermaßen alle Dienste, alle Partner zusammengefasst, die für eine umfassende Begleitung und Hilfestellung eigentlich gebraucht werden und vor allem, damit sie das gemeinsam tun. Das sind einmal der Ursprung der ganzen Entwicklung, die Hospizdienste, die ehrenamtlichen Begleiter, Hospizbegleiter. Der ganze Bereich der Palliativmedizin ist von seinem Ursprung her aus der Hospizidee heraus gewachsen. Die kommt ursprünglich aus England. Damit haben wir einmal dabei das Krankenhaus, die Verbindung zum Krankenhaus, sowohl was jetzt die ärztliche Seite betrifft, wie auch bei uns dann die Verwaltungsseite, die niedergelassenen Ärzte. Der Hausarzt ist letztlich dann federführend, wenn der Patient und der kranke Mensch nicht mehr im Krankenhaus ist, sei es zu Hause oder zum Beispiel in der Pflegeeinrichtung, neu dazugekommen sind, neben bestehenden Diensten, eben die Brückenschwestern, als das Neue im ganzen Gefüge, dieser neue Dienst. Und das hat natürlich eine Schlüsselfunktion in dem Ganzen. Mit dabei sind die Kirchen, sind Wohlfahrtsverbände, also alle, die letztlich in diesem gesamten Dienstbereich für den Dienst am Menschen dabei wichtig sind. Und das haben wir zusammengefasst in diesem Verein. Und damit eben eine Bündelung der Kräfte und einen gemeinsamen Dienst auch für die Menschen, die ihn brauchen, gebündelt, sodass der Einzelne nicht von einem zum anderen immer laufen muss, wenn er die Dienste braucht.
Ich habe schon gesagt, 2005 wurde das Netzwerk Hospiz gegründet. Sie waren ja einer der Mitinitiatoren, sage ich jetzt mal, haben von Anfang an die Vorstandschaft übernommen. Was war für Sie damals der Grund zu sagen, das will ich machen, hier will ich mich engagieren?
Ich habe Jahre vorher die Hospizbewegung kennengelernt, auch etwa bei einem Besuch in dem stationären Hospiz in Bamberg, hat mich ungemein beeindruckt. Und dann später die noch gar nicht gerade damals eröffnete neue Palliativstation in Großhadern. Aber der Impuls, hier regional etwas anzukurbeln, war die Erfahrung in der Nachbarschaft. Eine Nachbarin, die schwer erkrankt war, dann an Krebs und dann, nachdem alle Klinikbehandlungen nicht mehr weiterführen konnten, bewusst zu Hause ihren letzten Lebensweg gehen wollte im Kreis der Familie. Und so im letzten Stadium war dann ja die Hilflosigkeit der Beteiligten da, der Hausarzt etwa so in dieser klassischen Frage mit Flüssigkeitsaufnahme ja oder nein. Der Hausarzt war sehr engagiert, aber er hätte jetzt die Patientin, die Frau am liebsten halt wieder, ja, schicken wir es nicht doch, tun wir es nicht doch ins Krankenhaus. Und die Familie sagt, nein, das soll eigentlich gerade nicht sein. Und das war mir dann der Impuls zu sagen, wir müssen im Landkreis so etwas aufbauen, auch damit zu Hause diese Hilfe angeboten werden kann. Das war dann letztlich ja der Anstoß zu sagen, jetzt musst du Initiative entwickeln. Dann die Gespräche mit Herrn Novak und so hat sich über mehrere zum Teil mühsame Sitzungen, wie die immer bei einer neuen Sache ist, dann die Struktur entwickelt.
Ich habe mich im Vorfeld der Sendung hier mal ein bisschen auf eurer Homepage informiert. Da ist unter anderem zu lesen, nicht im Leben mehr Tage hinzufügen, sondern den Tagen mehr Leben geben. So lautet das Motto des Netzwerks Hospiz. Wie muss man das verstehen?
Ja, dass es um Lebensqualität geht, nicht nur um Lebensverlängerung. Es geht nicht mehr entscheidend um Lebensverlängerung. Da kommt man im Übrigen in Bereiche der Medizin und auch der Ethik, die für viele noch sehr diskussionsbedürftig sind. Auf einer anderen Ebene ist ja dann die Fragestellung etwa im Zusammenhang mit der Patientenverfügung. Aber es geht darum, wie vorher schon dargestellt worden ist, dem Menschen in seiner Situation die bestmögliche Lebensqualität zu geben. Das heißt natürlich auch mit einer medizinischen Begleitung, aber eben auch zum Beispiel, dass man spürt aus den Gesprächen heraus, seine größte Sorge ist eigentlich, wie geht's mit meiner Familie weiter oder dieses oder jenes. Und das heißt, dass er ganzheitlich als Mensch angenommen ist. Und bis hin zu dem, wenn er, so haben mir die Schwestern einmal erzählt, wenn der Rotwein trinken will, dann soll er noch ein Glas Rotwein trinken, wenn es ihm gut tut und seine letzte Lebensphase für ihn. Und für mich war das so ja überraschend, ein so Besuchen wie etwa auch in dem Hospiz damals in Bamberg oder auch in Großhadern, dass eigentlich eine ganz entspannte Atmosphäre da war. Das ist nicht so eine quasi die Erfahrung einer großen Leidensstation, sondern es ist eine ganz andere Atmosphäre, als man sich als Laie oft auch vorstellt.
Wie wichtig ist denn aus Ihrer Sicht auch die Arbeit des Netzwerks hier in der Region? Es hat es ja bis 2005 nicht gegeben. Hat es das vorher dann überhaupt nicht gegeben, dass man eben schwerkranke Menschen begleitet? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, natürlich hat auch der Arzt in der Vergangenheit, je nach seinem eigenen Vermögen, die Menschen begleitet und es gab zunehmend dann auch ehrenamtliche Hospizdienste, aber es gab es eben doch nicht im Umsetzen dieser ja neueren Erkenntnisse aus der Palliativmedizin und dann die Verbindung, die eben fachlich jetzt als Palliativcare bezeichnet wird, die Verbindung dieser medizinischen Kenntnisse mit der ganzen menschlichen Begleitung im umfassendsten Sinne, so wie es vorher durch Schwester Angelika ja dargestellt wurde. Eine Schwierigkeit ist, dass das noch keine Kassenleistung ist. Das heißt, wir leben in diesem Bereich von Spenden. Und ich kann nur alle herzlich bitten, das zu unterstützen, sei es durch Mitgliedschaft im Verein oder auch durch Spenden. Und so gesehen ist es natürlich jetzt alles auch noch ein Stück Entwicklungsarbeit. Aber es kommen zu uns immer wieder unendlich dankbare Briefe von Menschen und ich erfahre es auch immer wieder in Gesprächen, die sagen, das war für mich so hilfreich, ja so entscheidend. Es ist ein Segen, dass es das gibt.
Sie haben jetzt schon angesprochen, wie sich das Netzwerk finanziert, eben in erster Linie über Spenden. Wie ist denn da die Resonanz?
Ja, insgesamt sind wir dankbar für das, was gespendet wird. Ich habe eigentlich gedacht, dass sehr viel mehr Menschen, weil früher oder später ja betroffen sein kann, jeder betroffen sein kann, dass eigentlich noch sehr viel größerer Zustrom kommt als Mitglieder in dem Verein. Wir bekommen auch immer wieder Spenden dann aus den Familien heraus, die diese wunderbare Erfahrung machen, wie sie es oft schildern, durch die Hilfe der Brückenschwestern und all der Dienste, die da mithelfen. Häufig kann man jetzt auch immer wieder lesen anstelle von Grantspenden dafür. Aber je mehr wir nachgefragt sind, umso mehr stoßen wir dann auch wieder in Finanzierungsfragen. Und deswegen ist es schon ganz, ganz wichtig, dass es uns gelingt, auch noch mehr zu mobilisieren. Vielleicht auch, dass es dann Zug um Zug gelingt, dass auf einer freiwilligen Basis, ist natürlich keine Pflichtleistung, zum Beispiel Gemeinden und Städte entsprechend ihrer Einwohnerschaft vielleicht jeweils so einen Dauerobolus durch Mitgliedschaft mit entrichten. Jedenfalls, da gibt es weiter Hausaufgaben.
Eine Möglichkeit, dem Netzwerk zu helfen, ist Spenden. Die andere Mitgliedschaft bei euch im Verein. Gibt es weitere Möglichkeiten, wie man sich engagieren kann?
Ja, materiell in erster Linie über diese Bereiche. Ansonsten vielleicht auch Menschen aufmerksam machen im Bekanntenkreis, die in so Lebenssituationen sind, dass sie jetzt Hilfe bräuchten. Manchmal ist es auch so, dass die Familien sich zunächst ja eigentlich von außen nicht helfen lassen wollen. Es ist irgendwo natürlich ein Öffnen für einen Menschen, den man zunächst noch nicht kennt, in einer Situation, wo viele momentan ganz stark mit sich selbst beschäftigt sind. Manchen muss man vielleicht auch erst zu einen Impuls geben, dass er sich wirklich helfen lässt. Das geht am besten wiederum durch Menschen, die sich gut kennen. Die Telefonnummern werden immer wieder bekannt gegeben, sind im Telefonbuch zu finden.
Und im Internet natürlich auch www.netzwerk-hospiz.de, glaube ich, oder?
Ja, so ist die richtige Adresse.
Knapp 6 Jahre gibt es das Netzwerk hier in der Region. Natürlich auch an Sie die Frage. Die Frau Vohl-Watzny hat es vorhin schon gesagt, wie sich die Arbeit der Brückenschwestern geändert hat, dass man am Anfang eigentlich mit relativ wenig rausgegangen ist. Wie hat sich denn generell die Arbeit beim Netzwerk Hospiz geändert?
Ja, mittlerweile ist es organisatorisch einfach etabliert. Die Dinge haben sich eingespielt. Trotzdem gibt es ständig zu tun, bis hin zu dem neue Schwestern immer wieder gewinnen und dies und jenes und Öffentlichkeitsarbeit. Aber es ist mittlerweile eine in sich gefestigte Organisation und eine in sich gefestigte Gemeinschaft, auch in der Zusammenarbeit der verschiedenen Dienste. Wie alles im Leben braucht es zunächst einen Wachstumsprozess. Aber jetzt sind wir eben auch seit einiger Zeit so weit, dass zum Beispiel rund um die Uhr der Dienst angeboten werden kann.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Ich wünsche mir, dass immer mehr Menschen das auch mittragen, also zum Beispiel durch Mitgliedschaft, dass es uns immer wieder gelingt, genügend Brückenschwestern zu finden. Je mehr nachgefragt wird, umso mehr stellt sich auch diese Frage. Und vor allen Dingen auch, dass die Ärzteschaft neben ihrer speziellen fachlichen Ausrichtung und auch die Hausärzte immer mehr diesen Dienst als eine Bereicherung für ihre eigene Tätigkeit finden, selbst entsprechend Kenntnisse sich erwerben, aber vor allen Dingen die Zusammenarbeit noch immer mehr wächst und eine Selbstverständlichkeit wird, insbesondere auch in die Altersheime hinein.
Dankeschön, Alois Glück, der Vorsitzende des Netzwerks Hospiz. Sowohl das Netzwerk als auch natürlich die Palliativstationen sind enorm auf die Unterstützung der Kliniken angewiesen. Stefan Nowak, der Vorstand der Kliniken Südostbayern AG, ist jetzt bei mir. Herr Nowak, wo sehen Sie denn Ihre Aufgaben genau? Wie bringt man sich denn da jetzt mit ein?
Ja, also wir haben natürlich im Krankenhaus in Reichenhall, die waren die ersten gewesen mit der Palliativstation, Traunstein hat damals nachgezogen, Palliativstation, Traunstein hat 10 Betten, in Bad Reichenhall haben wir 6 Betten und wir versorgen dort stationär die Patienten auf unseren Palliativstationen und geben ihnen dort eine bestmögliche Versorgung. Das ist sozusagen das, was wir als Krankenhaus, als Kliniken machen. Das Netzwerk Hospiz, ich bin ja auch im Netzwerk Hospiz engagiert als zweiter Vorsitzender, ist die ambulante Versorgung. Und was bei uns wirklich jetzt so ganz wunderbar klappt, ist die Zusammenarbeit zwischen der Klinik und dem ambulanten Bereich. Das heißt, Patienten werden bei uns auf der Palliativstation versorgt, werden entlassen, kommen nach Hause und werden dann ambulant von den Brückenschwestern versorgt. Und manchmal ist es sogar so, dass die Brückenschwester, die zu Hause war, vorher die Schwester war, die ihn auch im Krankenhaus schon kannte. Und wenn das gegeben ist, ist natürlich eine ganz tolle Versorgung gegeben.
Heißt also, da ist durchaus auch was dahinter, dass man sagt, vom Klinikum aus, wir unterstützen die Hospiz zu Hause durch unsere Brückenschwestern, beziehungsweise durch die Schwestern, die ja eigentlich hauptamtlich bei uns angestellt sind.
Ja, man muss es ein bisschen differenzieren, weil die Brückenschwestern, das ist natürlich eine Nebenbeschäftigung, die arbeiten auf Geringfügigkeit im Netzwerk Hospiz, kriegen dafür auch eine Vergütung, wobei man ehrlich sagen muss, die Vergütung, die hat eher doch den Charakter einer Aufwandsentschädigung, als dass es wirklich eine Vergütung ist. Aber das ist nicht Sache der Klinik Südostbayern AG. Unser Interesse als Klinik Südostbayern AG ist einfach, dass wir an einer ambulanten Versorgung Interesse haben, weil wir wüssten sonst gar nicht, wo wir mit den Patienten hin sollen. Und wir wollen ja da auch den Patienten ermöglichen, dass sie entsprechend auch aus der Klinik wieder entlassen werden können. Und das sichert uns das Netzwerk Hospiz, die Brückenschwestern, die zu Hause die Patienten versorgen.
Wir haben uns ja vorhin auch gerade unterhalten, da hat es geheißen, rund 70% der Menschen würden sich wünschen, zu Hause zu sterben. Bisher war man weit davon entfernt, sage ich jetzt mal. In Anführungszeichen kann man da jetzt erfreuliche Zahlen vermelden, oder?
Ja, also 70% würden gerne zu Hause sterben. Die Realität hat früher eher genau umgekehrt ausgeschaut, dass eher 70% im Krankenhaus gestorben sind. Aber durch das Netzwerk Hospiz gelingt es jetzt zunehmend, Patienten tatsächlich auch zu Hause zu versorgen. Ich darf Ihnen nur konkret die Zahlen vom letzten Jahr sagen. Da hat das Netzwerk Hospiz knapp 150 Patienten versorgt und von diesen genau 147 Patienten konnten 127 zu Hause sterben. Das wären alles Patienten gewesen, die früher ins Krankenhaus gekommen wären. Das heißt, 127 Patienten konnten zu Hause versterben im Kreise ihrer Angehörigen und mussten nicht mehr ins Krankenhaus aufgenommen werden. Also das, denke ich, ist der wirklich große Fortschritt, den das Netzwerk Hospiz geleistet hat.
Abschließend auch noch die Frage natürlich an Sie. Was würden Sie sich für die Zukunft wünschen beim Netzwerk Hospiz beziehungsweise bei der Palliativmedizin?
Also für die Klinik sind wir inzwischen auf einem sehr guten Stand. Da sind zwar die Krankenkassen noch ein wenig manchmal etwas zugeknöpft mit dem Bezahlen, aber man darf auch nicht immer nur jammern. Also da haben wir in den letzten Jahren sehr viel erreicht, sind auf einem guten Weg. Die ambulante Versorgung ist noch weitgehend schwierig. Es gibt zwar eine sogenannte spezialisierte ambulante Palliativversorgung, läuft unter dem Stichwort SAPV. Es gibt erst ganz wenige Bereiche, die das tatsächlich machen. In Mühldorf gibt es das, wohl auch in München und in Regensburg. Aber was wir wirklich feststellen, ist, dass die ambulante Versorgung die ambulante Finanzierung weitgehend ungeklärt ist. Will sagen, die Krankenkassen zahlen völlig problemlos die Klinik. Aber wenn eine ambulante Versorgung stattfindet durch Brückenschwestern, ist die Finanzierung äußerst schwierig. Und das ist insofern unverständlich, weil die Krankenkassen natürlich sehr viel Geld sparen, wenn die Patienten zu Hause versorgt werden können, als wenn sie in die Klinik müssen. Also da wünsche ich mir, dass wir eine bessere Finanzierung bekommen, dass den Kranken das wichtig wäre. Und was ich mir vor allen Dingen wünsche, ist, wenn man es dann regelt, dass man es nicht so unglaublich kompliziert regelt, wie man in den letzten Jahren hier bei uns in Deutschland alle Finanzierungen regelt, dass es immer bürokratische Monstren werden. Also ich wünsche mir da eine sehr unbürokratische, patientennahe Finanzierung dieses Dienstes.
Dankeschön, Stefan Nowak, dem Vorstand der Kliniken Südostbayern AG. Danke aber natürlich auch meinen anderen Interviewgästen von heute, Schwester Angelika Vollwatzny, dem Palliativmediziner Dr. Christian Stöberl und dem Vorsitzenden des Netzwerks Hospiz Alois Glück. Das war der Medizintalk von heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund.